die Grenze, nämlich ein breiter Strom. Jedenfalls in der Regenzeit, und um die Zeit handelt es sich hier, es heißt, der Jordan war über alle seine Ufer getreten. In diesen Wüstengegenden des Orients regnet es ja nur weniger, aber wenn, dann kräftig. Und dann kann es durchaus sein, dass nicht so ein kleines Flüsschen als Jordan hier entsteht. Das könnte die Saale sein bei Naumburg, aber es ist tatsächlich der Jordan an einer Stelle heute, wahrscheinlich nahe der Taufstelle von Jesus. Sondern es ist eher ein Bild in anderer Weise, ja, vielleicht sehen wir das Bild auch jetzt noch, wie es damals gewesen sein könnte und wie es auch heute hier und da noch hier beim Jordan aussieht, wenn die Regenzeit gewesen ist. Also wenn der Jordan über alle seine Ufer tritt. Und wir sehen offensichtlich eine Grenze, die ein 1,5 Millionen Volk nicht so im Fluge vorbei überwindet. Und das, denke ich, erinnert uns an Grenzen, an Blockaden, an Hindernisse, an Barrieren in unserem Lebens- und Glaubensweg. Da denken wir zum Beispiel an die Anlässe, wo wir nicht Anforderungen gewachsen sind, die uns zu schwer werden. Anforderungen, wo wir wissen, dem sind wir nicht gewachsen. Wie werde ich diese Prüfung bewältigen? Wie werde ich den Ansprüchen in meiner Familie gerecht? Oder die Überforderung durch mein Temperament. Ich verderbe mir selbst und stehe mir im Weg viele Gelegenheiten. Bin zu schüchtern und bis dahin haben sich die besten Gelegenheiten schon verabschiedet. Oder ich bin zu vorlaut und dann sind gute Gelegenheiten und offene Türen, die da waren, wieder zu. Oder wir blicken auf unser eigenes Versagen, auf Versäumnisse. Und dann sind Selbstanklagen da, die uns beschuldigen. Das hätte nicht sein müssen. Wir sind Jesus und seinem Wort an irgendeinem Punkt untreu geworden. Oder auch das Gegenteil, eine Grenze in unserem Leben, dass wir ihm gerade ganz bewusst treu sein wollen und erfahren, das bringt auch Gegenwind. Da ziehen sich Menschen in unserem Umfeld zurück. Die können das nicht ganz mittragen. Das Verhältnis kühlt sich ab. Oder auch die öffentlichen Kampagnen, die wir in unserem Christsein, auch in unserem Land hier und da erleben. Mich hat es sehr getroffen, und vielleicht einige von uns auch, als wir jetzt von diesem Mord an den zwei Praktikantinnen von der Bibelschule Brake im Jemen gehört haben. Das ist erschütternd, aber noch erschütternder vielleicht die Reaktion in vielen unserer Blätter und Medien. Das heißt, selber schuld, verkappte Missionarin, das ist ja auch eine Provokation in einem islamischen Land. Ja, es gibt viele Anlässe, die uns bedrückt, voller Lasten, kleinlaut, resigniert machen könnten. Und fragen wir doch einfach mal, was ist jetzt hier und heute in unserem Alltag unser Jordan? Die Grenze, die sich einfach in unser Leben sich stellt. Die Sorgen oder die Bedrückung, die Lasten, vor denen wir stehen. Die Ohnmacht und Hilflosigkeit, der wir nicht gewachsen sind. Oder die Inkonsequenz in unserem Leben, die Halbheit, die Flucht vor einem wirklichen verbindlichen Weg. Im Psalm 42 heißt es mal, all deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich. Das mag auch die Empfindung dieses Volkes gewesen sein im Anblick dieses überfluteten Jordans. Und vielleicht auch unsere, dass uns oft alles wie über den Kopf zusammenschlägt. Und jetzt heißt der Appell natürlich, macht euch auf. Wir haben es gehört am Anfang dieses Kapitels, die Amtleute geboten, wenn ihr die Lade des Bundes des Herrn seht, dann folgt ihr. Aber nicht so einfach, sondern es ging einiges dem voraus. Und das ist eben das Wunder, dass aus unseren Lebenstiefs immer wieder auch Glaubenshochs werden, wo seine Stärke in unsere Schwäche, seine Hilfe in unsere Hilflosigkeit, seine Grenzenlosigkeit in unsere Begrenzung kommt. Da ist zwar die Aufforderung, jetzt geht's los, aber dem geht etwas anderes voraus. Das sind die vielen Erinnerungen und Erfahrungen an die Bewährungen im Glauben. Und jeder hat sie an irgendeinem Punkt erfahren. Das ist die Zusage seiner Gegenwart jetzt. Und vielleicht auch eine leise Ahnung, wenn sie nur ganz dünn ist. Ja, diese Zusage gelten doch auch jetzt. Die gelten auch mir, auch in meiner Lage. von dem Geist, der in uns wohnt, und wir haben es vorhin in dem Lobpreislied auch gesungen, in anderer Form, heißt es, dass er auch unserer Schwachheit im Gebet aufhilft. Ja, selbst wenn wir nicht mal mehr richtig beten können, wissen, was ist jetzt das Anliegen, dann betet er für uns. Er selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Da ist etwas in uns angelegt, was auf eine Stimme, die das Wort Gottes in uns lebendig macht, reagiert. Auf einer Wellenlänge, auf die wir hören können. Der ein oder andere wird den Film kennen, der mit dem Wolf tanzt. Eine Geschichte eines Leutnants der US-Armee, der vor 150 Jahren, Mitte des 19. Jahrhunderts, auf einen Außenposten im äußersten Westen der damaligen USA versetzt wird, in Südakota, in der Nähe eines Indianerstammes. Ein ganz verlassener Posten, und er lebt da in der Einsamkeit und Wildnis. Und dann ist eine gespannte Beziehung zwischen diesem Indianerstamm und diesem jetzt wieder besetzten Militärposten. Misstrauen, Unsicherheit, wie reagiert jeweils die andere Seite? Und dann versucht man, Kontakt aufzunehmen, und es wird in dem Indianerstamm eine Frau bestimmt, mit diesem Leutnant sich versuchen zu verständigen. Das ist eine Weiße, die in diesem Stamm aufgewachsen ist und ehemals als zweijähriges Kind aus einer weißen Familie gekidnappt worden war. Und jetzt in diesem Stamm aufgewachsen und angepasst lebt mit der Sprache und Kultur dieser Indianer. Und das Merkwürdige geschieht, beim Hören der englischsprachigen Worte des Leutnants kommen Englischbrocken aus dem Unterbewussten wieder ans Licht und in ihr Bewusstsein, die sie damals aufgeschnappt hatte, als sie gerade zu sprechen lernte. Da ist etwas angelegt in ihr, was jetzt beim Hören des Wortes wieder lebendig wird. Und ist das nicht auch eine Erfahrung, die selbst dieses Volk hier gemacht hat? Ja, da sind Erfahrungen mit Gott gewesen. Und das Wort, was wir jetzt vor uns finden, ist im Grunde nochmal eine Verstärkung, darauf einzugehen. Der Glaube ist nicht in erster Linie diese Leistung. Jetzt müssen wir wirklich hier strammen Weg gehen. Das kommt dann auch noch, diese Aufforderung. Sondern es ist das Hören auf das, dass Gott uns ja sehr nahe ist. Und Paulus sagt das einmal wildfremden Menschen, die im Heidentum lebten, fernab vom christlichen Glauben in Athen, der Hochburg des Denkens der Zeit damals in der Antike. Fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeglichen unter uns. Da ist eine Wellenlänge, auf der wir empfangen können. Vor einiger Zeit wurde man im Volkshaus, bei den Jenaer Philharmoniekonzerten, oft begrüßt mit dem freundlichen Wort, heißen Sie herzlich willkommen, wünschen Ihnen einen angenehmen musikalischen Genuss und bitte vergessen Sie nicht, nach Schluss des Konzerts Ihre Handys wieder anzuschalten. Und dann gingen Hunderte von Händen in die Taschen und schauten nach, wie ist es denn mit meinem Handy, denn das ist ja sehr eindrücklich, wenn dann plötzlich bei einem Pianissimo des Orchesters irgendwo im Parkett ein Klingelton anfängt. Eine sehr dezente Ausdrucksweise, vergessen Sie sich nicht nachher anzuschalten. Aber es war jedem klar, erstmal muss es ausgeschaltet werden. Eine sehr vornehme Form zu sagen, bitte Handys ausmachen. Und so ist es hier auch. Da ist etwas in uns um Leben angelegt, auf das wir sehr schnell reagieren. Das können wir wahrnehmen, das können wir verstehen. 5. Mose 30, also kurz vor dieser Geschichte, sagt Mose, denn es ist das Wort ganz nah bei dir, in deinem Mund und in deinem Herzen, dass du es tust. Es ist schon ganz nah da. Du musst vielleicht nochmal einen besonderen Schritt tun, um es hinzuhören, um es zu hören und dann zu tun. Dann kommt natürlich auch diese Aufforderung, jetzt folgt der Lade des Bundes und der Priester, die vorangehen. Und es heißt ja da sehr eindrücklich, als die Priester ihre Füße ins Wasser tauchten, da stand das Wasser. Sie hätten es vielleicht lieber gehabt, und wir auch, als das Wasser stand. Da tauchten sie ihre Füße ins Wasser. Es ist schon wichtig, dass es umgekehrt heißt, als die Füße ins Wasser tauchten. Ja, und da konnte man nicht mal mit einem dicken Zeh mal zunächst gucken, ja, steht es denn wirklich? Es musste wirklich der Schritt ins Wasser vollzogen werden, um zu sehen, ja, tatsächlich, es weicht zurück. Das ist das, was uns als Glaube nicht erspart bleibt, als Schritt, den wir immer wieder haben. Die sichtbare Lage sagt uns was anderes als das Wort. Und das müssen wir lernen. Und ich denke, in der Bibel, das Alte Testament, zumal ist eine Kette von Geschichten, die immer wieder diese Frage stellen: Wem glaubst du mehr? Der sichtbaren Lage oder dem unsichtbaren Wort Gottes? Da ist die Geschichte von dem syrischen General Naeman, auch eine Geschichte, die am Jordan gespielt hat, wie hier. Der wegen seines Aussatzes, seiner Lepra, nach Israel kommt, um geheilt zu werden. Und der Prophet, an den er sich wendet, der kommt nicht mal selbst, um ihm diese Nachricht zu bringen, was denn die Therapie sein soll, sondern schickt seinen Diener, dem zweiten Mann im Staat dieser Weltmacht Syrien. Und sagt ihm dann, 7-mal im Jordan untertauchen, das macht dich gesund. Nun, das ist eine Provokation, wenn man das bedenkt. Ja, der Jordan, ein Flüsschen, damals jedenfalls nicht vergleichbar mit den Heilwassern von Damaskus und andernorts. Und dann, warum 7-mal? Warum genügt nicht 3-mal? Und er ist dabei, wieder aufzubrechen und sagen, das muss ich mir doch nicht bieten lassen. Und dann hat er kluge Mitarbeiter und Adjutanten gehabt, die ihm gesagt haben, es ist ja eigentlich was Einfaches, du könntest es ja machen. Es ist ja nicht zu schwer, nicht zu teuer. Und diese bestechende Logik, die überzeugt ihn auch. Und dann sagt er, gut, ich will es machen. Und jetzt müssen wir uns das überlegen. Er muss 7-mal untertauchen, ehe überhaupt eine Spur von Besserung sich zeigt. Beim 2. und 3. Mal war ja noch nicht irgendwo ein Anzeichen, ja, es könnte tatsächlich gelingen. Und vielleicht beim 6. Mal sagt dann wirklich sein Adjutant, willst du nicht diesen Zirkus aufgeben? Ist doch Unsinn. Du machst dich lächerlich vor aller Welt. Und er hat den Schritt bis zum Ende gegangen und erlebt die Heilung und die Errettung. Wenn wir uns das doch vor Augen halten könnten, ja, das Wort stimmt, es kostet uns durchaus Überwindung, aber vergessen wir nicht, dem voraus gehen ja die vielen Schritte der Erfahrung, die wir mit Gott gemacht haben. Von Abraham heißt es, und er wird ja der Vater des Glaubens genannt, Abraham zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er tun. Was heißt das im Klartext? Erstmal, er hat festgehalten, was er wusste. Vielleicht sehr wenig, aber was er wusste, daran hat er nicht gezweifelt. Das hat er nicht mehr in Frage gestellt. Und mit dem wenigen, was er wusste, wovon er überzeugt war, hat er Schritte gegangen. Und das, was anstand. Und dann heißt es am Ende, learning by doing, ja, Schritte um Schritte des Glaubens, sodass es am Schluss wirklich von ihm gesagt wird, er wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt. Das kann er tun. Es ist ja hier ein historisches Naturwunder, was hier beschrieben wird, dass der Jordan plötzlich zurückweicht. Und es wird nicht gesagt, wie das geschieht. Ein Naturereignis, eine Katastrophe, ein kosmisches Ereignis, wir wissen es nicht. Aber Jesus hat es auch geglaubt und das ist verbürgt. Es ist ja nicht nur eine Geschichte, sondern es ist Geschichte, die wirklich sich so abgespielt hat. Vielleicht kann man sich so vorstellen, wie das im Jahre 1266 nach Christus, also eher noch in unserer Zeit, vor knapp 700, 800 Jahren, dass ein gewaltiger Erdrutsch, vorausgelöst vermutlich durch diese Regenfälle in der Regenzeit, in dem Jordantal, ja, und vielleicht sehen wir das Bild auch mal, der dort etwas oberhalb ein Canyontal bildet, ein Erdrutsch stattgefunden hat, der dann das ganze Tal verschüttet hat und den Jordan für 10 Stunden aufgestaut hat. Das ist verbürgt. Und das kann man sich mit diesem Bild leicht vorstellen, dass das Tal schnell voll ist, wenn da so eine Mure, ein Riesenerdkoloss nach unten rauscht. Und schließlich, wenn dann die Gewalt des Wassers zu stark wird, nach 10 Stunden diesen Damm durchbricht. Das könnte die Erklärung hier sein. Wir wissen es nicht, aber mindestens hilft es uns vielleicht zur Anschauung. Es ist nicht ungewöhnlich und unmöglich, was Gott hier beschreibt. Die Jordan-Durchquerung findet an der tiefsten Stelle der Erde statt. Das ist auch interessant. Der Jordan hatte eine Tiefenlage mit etwa 380 Meter unter dem Meeresspiegel. Das Tote Meer liegt dann 400 Meter unter dem Meeresspiegel. An der tiefsten Stelle unseres Lebens ist uns Gott ganz besonders nah. Und das wird nochmal dadurch unterstrichen, dass die Priester mit der Lade in der Mitte des Flussbettes stehen bleiben sollten, bis das ganze Volk vorüber war. Sie zogen voran und an der tiefsten Stelle noch dieses tiefen Flussbettes bleiben sie stehen und warten, bis der Letzte auch diesen Weg passiert hat. Ist das nicht wunderbar, dass Jesus uns dann nahe ist, in der Tiefe schon erwartet sozusagen, wo es uns wirklich zu schwierigen Schritten führt. Und ob ich schon wanderte im tiefsten Tal, ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Oder wie es einmal im Propheten Jesaja gesagt wird, wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Das Wasser unserer Lebensprobleme, die uns überschütten wollen. In einem der Ströme in China, vermutlich ist es der Yangtze, der im Oberlauf sehr viel Stromschnellen und Wirbel und Klippen enthält, hat man oft erlebt, dass Schiffe an einen solchen Riff zerschellt wurden, weil sie einfach nicht mehr Kurs halten konnten angesichts der Stromschnellen und Strömungen. Und dann hat man auf einen Felsen, der mitten im Fluss stand, ein Schild angebracht, auf mich zu. Denn wenn man Kurs hielt, genau auf diesen Felsen, dann wurde man von der Strömung genau sanft, elegant vorbeigetragen. Eigentlich widersinnig, auf den Felsen zusteuern, um sicher zu sein, dass man an ihm vorbeikommt. Aber so war's. Und ob das nicht auch unsere Hilfe ist, ja, gewissermaßen, das ist vielleicht die schwierigste Hochschule dieses Glaubens, die uns abverlangt wird, mit Danken auf diese Schwierigkeiten zuzugehen. Sorget euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen, das kann man noch verstehen, aber dann mit Danksagung vor Gott kund werden. Mit Danksagung, dass er weiß, warum das jetzt gerade geschieht, dass er schon einen Weg sieht, wie er uns da raushaut, dass er dabei ist, an der tiefsten Stelle. Und wie besonders das auch ist, Gott hält wirklich Wort, genau mit einem Timing, das ist erstaunlich. Am Anfang heißt es, als die Priester ihre Füße vorne ins Wasser tauchten, da stand das Wasser. Und dann nachher, als die Priester aufs Trockene traten, da kam das Wasser wieder. Nicht zu früh, nicht zu spät, just in time, genau in dem Moment, wo es nötig war, kam das Wasser wieder zurück. Und das ist das eigentlich, was uns der Hebräerbrief als Ermahnung eigentlich in den Mund legt. Lasst uns hinzutreten mit Freudigkeit zum Thron der Gnade, auf dass wir Barmherzigkeit finden, auf die Zeit, wenn uns Hilfe Not sein wird. Oder in einer anderen Übersetzung, dass wir Barmherzigkeit finden zu rechtzeitiger Hilfe. Dann, wenn sie nötig wird. Genau dann. Ja, und zum Schluss richtet das Volk ein Denkmal auf aus den Steinen dieser Tiefe. Da, wo es an der tiefsten Stelle im Flussbett gestanden ist und durchgegangen ist, sollten Steine mitgenommen werden, die dann nachher am Ufer aufgerichtet werden, als Mahnmal. Erfahrungen sind Erinnerungen, sind Ermutigungen und sind Ermahnungen. Erinnerungen an uns selbst, für uns selbst. Ermutigung für die, die uns nahestehen, in der Familie, im Freundeskreis. Und Ermahnungen an Außenstehende, die Jesus noch nicht kennen. Und von allen wird dazu etwas in unserem Text gesagt. Also die Erinnerung, die uns selbst eine Erfahrung, eine Ermutigung sein soll, wird ausgedrückt in dem Wort, dass es heißt, daran sollt ihr merken, dass ein lebendiger Gott unter euch ist. Und dass er vor euch vertreiben wird, diese feindlichen Völker. Also diese Erfahrung, vor der sie hier standen, sollte ihnen eine Erinnerung später sein für das, was da noch an schwierigeren Dingen vor ihnen stehen würde. Der Literaturkritiker Reich Hranitzky hat einmal gesagt, wer viel weiß, will mehr wissen. Ist nicht so, wer viel weiß, schaltet dann irgendwann ab, sondern er will mehr wissen. Wer viel glaubt, will mehr glauben. Wer Erfahrungen mit dem Herrn macht, möchte mehr Erfahrungen machen. Und diese Erfahrungen sind Ermutigungen für die, die uns nahestehen. Indem eben den Kindern, der Familie, das weiter vermittelt werden soll an die nächste Generation. Wenn es dann heißt, wenn eure Kinder euch später einmal fragen, was bedeuten diese Steine, so sollt ihr ihnen kundtun und sagen, Israel ging auf trockenem Boden durch den Jordan. Und es ist eine Ermahnung für den Fremden, der an dieser Stelle vorübergeht, der unser Leben mal vielleicht stückweise teilt und irgendwo ein Signal mitbekommt, Ja, wie es hier heißt, damit alle Völker auf Erden die Hand des Herrn erkennen, wie mächtig sie ist, und den Herrn, euren Gott, fürchten. Alle Zeit. Diese Jordan-Durchquerung ist ja auch ein Bild der Taufe. Wie durch das Wasser hindurch altes Land verlassen wird und Neuland am anderen Ufer betreten wird, so verlassen wir der Taufe das alte Leben und stellen uns bewusst in ein neues Leben. Mit Jesus, der in der Tiefe dieses Flusses wartet sozusagen und uns ans andere Ufer weist. Jesus hat das für uns getan. Als er unter uns Menschen lebte, so heißt es einmal im Hebräerbrief in einer modernen Übersetzung, schrie er unter Tränen zu Gott, der ihn allein vom Tod erretten konnte. Und Gott erhörte sein Gebet, weil Jesus den Vater ehrte und ihm gehorsam war. Dennoch musste auch Jesus, der Sohn Gottes, durch sein Leiden gehorsam lernen. Also Jesus hat diese Tiefe wahrlich ausgekostet, aber für uns, an unserer Stelle. Und das sollte dazu führen, dass ein Denkmal aufgerichtet wurde. Ein Denkmal zur eigenen Erinnerung für die, die uns nahestehen und für die, die vorübergehen und uns noch nicht kennen. Ich weiß nicht, ob wir in den letzten Tagen oder Wochen das mitverfolgt haben, dass es eine Bustour gegeben hat von einem Atheistenverband, der eigentlich einen öffentlichen Bus in den Linienbussen unserer Städte chartern wollte, aber das ist dann abgesagt worden. Muss man staunen, von vielen Städten kam es an Ablehnung. Aber dann haben sie eben einen eigenen Bus geschartert und vielleicht sehen wir das auch mal als Bild, der hier vor dem Brandenburger Tor seine Tour startet. Es gibt keinen Gott, zwar mit einer kleinen Einschränkung, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Das mussten sie wahrscheinlich aus rechtlichen Gründen noch dazu setzen. So, und der tourt durch ganz Deutschland, Schwerin, Rostock, Hamburg und dann schließlich bis München wieder zurück nach Berlin. Aber, und das ist ein Stich für manchen, der das miterleben muss, ja, ein frontaler, offensiver, missionarischer Atheismus, der sich breit macht. Dann gab es auch Christen, die das nicht so auf sich beruhen lassen wollten und die mit einem Bus hinterhergefahren sind. Und wenn es ihn doch gibt, Gott kennen als Internetadresse, kleine heimliche Aufforderung. Und das gibt's auch als, das können wir auch noch sehen, als kleine Scheckkarte, die draußen am Ausgang liegen, die wir mitnehmen können und jemanden mal an der Theke mit dieser Kreditkarte bezahlen oder mindestens ihm einen Hinweis geben auf diese wichtige Homepage. Es gibt Möglichkeiten, kleine Denkmäler aufzurichten, die uns nicht viel kosten und die vielleicht viel wirken. Jemanden einen kleinen Stolperstein in den Weg legen, der ihn zum Nachdenken bringt. Und hier hat es ein sehr schnelles Ergebnis gegeben bei diesem Denkmal, was hier aufgerichtet wurde. Der letzte Vers unseres Abschnittes, Kapitel 5, Vers 1, heißt dann, als nun alle Könige der Amoriter, die jenseits des Jordan, also auf der westlichen Seite, wohnten, was der Herr getan hatte, da verzagte ihr Herz, und es wagte keiner mehr zu atmen vor Israel. Das muss ein Schock gewesen sein, der die befallen hat, wenn sie das Atmen vergessen oder nicht mehr können. Das hält man nicht lange durch. Wie hat Gott eingegriffen, ohne dass das Volk an dieser Stelle schon gesehen hat, was in diesen Menschen vorging? Aber es war Wahrheit. Es gibt ein Denkmal in den Anden, und das ist nochmal ein Bild, das wir vielleicht sehen können, auf der genauen Grenze in einer Passhöhe zwischen Argentinien und Chile. Cristo Redentor, das heißt Christ the Redeemer, also Christus der Versöhner. Und es hat einen historischen Hintergrund. Vor 100 Jahren, 1904, war ein Grenzkrieg zwischen Chile und Argentinien und durch Vermittlung von Christen ist es zu einem Frieden gekommen oder gar nicht erst zum Ausbruch des richtigen Krieges. Und aus den Kanonenrohren dieser Waffenarsenale ist diese Statue gegossen worden, die deutlich demonstriert, Christus ist unser Friede, unsere Versöhnung. Und er schafft Frieden auch zwischen unseren Völkern. Und man hat dann eine Tafel angebracht und da heißt es, eher werden diese Berge der Anden in einer Höhe von 3800 Meter zerbersten, bevor die Völker Chiles und Argentiniens den zu Füßen des Christo Redentor geschlossenen Frieden brechen. eine ständige Ermahnung an diese beiden Länder und andere, wirklich diesen Frieden zu beachten. Was nehmen wir aus dieser Geschichte, aus der Tiefe mit in unseren Alltag? Unsere Ohnmacht ist Anlass für seine Allmacht. Unser Versagen ist Anlass für seine Zusagen, unsere Hilflosigkeit für seine Hilfe. Und bedenken wir, in der Tiefe ist er uns ganz besonders nah, wie die Lade des Bundes als Ausdruck der Gegenwart Gottes in diesem Durchzug des Volkes ganz besonders in der Tiefe gestanden hat. Und lasst uns Gedächtnissteine aufrichten, wo wir sichtbar eine Erfahrung des Glaubens gemacht haben, um es anderen mitzuteilen, um es anderen als freundliche Erinnerung, vielleicht auch als wichtige Ermahnung in den Weg zu legen. Er kennt dein Gestern, gib ihm dein Heute, er sorgt für dein Morgen. Amen. Wir wollen zusammen beten in einer Gebetsgemeinschaft.